Podcast 149. Jetzt kommt erst das Okay, dass wir live sind. Wunderbar. Ich freue mich auf den Andi. Hi Andi.
Hi Stefan, grüß dich.
Du hast die ganze Wohnung renoviert, sehe ich.
Nicht zu sehr. Ich habe hier, mich haben sie ausquartiert. Ich habe jetzt keine Wohnung mehr in Berlin. Ich muss jetzt 2 Tage im Hotel überbrücken und hoffe auch, dass das WLAN hier so funktioniert. Aber das kriegen wir schon hin, Stefan, oder?
Ja, ich denke wohl. Könnte sein, dass gleich noch Marek und Michael dazu stoßen. Wir haben jetzt gesagt, wir warten nicht mehr länger. Wir sind seit 30 Minuten oder so in der Lauerposition. Irgendwann müssen wir mal fertig werden, weil wir auch beide wieder arbeiten müssen. Morgen.
Das ist richtig.
Sonst wird es zu spät. Gut, irgendwelche Neuigkeiten außerhalb von deinem Umzug, die es zu vermelden gilt?
Ja, was Neuigkeiten, ja, fotografische Neuigkeiten. Das hat mich, also so eine Meldung von Fotoscala, die hat mich echt umgehauen. Was heißt umgehauen? Ich meine, es war eine Frage der Zeit, bis jemand mal sowas macht. Aber da ist eine Großformatkamera in digital von einer kalifornischen Firma. Ja, ich weiß nicht, ob die schon auf dem Markt ist oder ob das eine Ankündigung war. Aber das Ding, das sieht aus, Stefan, du hast dir doch auch mal so ein Großformat gekauft, ne? So mit Balgen und sowas, ne?
Ja, richtig, richtig.
Und ja, und so ein Teil ist das so, also so sieht das zumindest von Gala, wir haben das verlinkt, den Artikel. Da ist auch ein Bild dabei. Also ich fange mal an mit den Eckdaten. Also dieser Sensor, der da hinten dran ist, der hat 12 Megapixel, hat das Format 9 mal 10 Zoll. Das ist irgendwie ein bisschen kürzer als die DIN A4 und ich glaube ein bisschen breiter. Das wird wahrscheinlich ziemlich nah an dieses amerikanische Letterformat kommen.
Ja, 8 mal 10 ist ein gebräuchliches Großformat.
Und das ist jetzt 9
mal 10. Also 9 mal 10 ist irgendwie auf jeden Fall gut, aber ist jetzt auch keins von den Standardformaten. 4x5 und dann 4x5 nebeneinander ist eben 8x10. Also immer zwei nebeneinander und zwei übereinander. Ist genau das gleiche wie bei den A4, A3 Formaten. Ja. Also ein A3 sind zwei A4 Blätter nebeneinander und so.
Genau. Und wenn ich das jetzt noch so richtig in Erinnerung habe, dann ist ein A4 Blatt, ich glaube, 21 Zentimeter breit und 31 hoch oder 30 so ungefähr. Und das Format dieses Sensors, das sind jetzt 226 mal 254 Millimeter. Also ein bisschen breiter und ein bisschen quasi ein A4 zweimal aufgestaucht und dann kommt das Format so ungefähr raus. So, man kann es vorstellen. Und auf diese Fläche verteilt sind 12 Megapixel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. diese einzelnen Pixel, wie man sie immer so gerne nennt, auf dem Chip, die sind ja mal größer und mal kleiner. So ein 50 Megapixel Mittelformat Sensor hat so typischerweise so um die 5 bis 6 Mikrometer. Dieser Sensor hat 75 Mikrometer. Also da sieht man schon, da hat das Licht eine ordentliche Fläche, um die Information beim Chip zu hinterlassen. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist bei dieser Pixelgröße und bei dieser Fläche die Basisempfindlichkeit von ISO 2100. Ich weiß nicht, was ein üblicher ISO-Wert ist bei einer Großformat, aber 2100 ist es bestimmt nicht. Weiß nicht, ob du das besser einschätzen kannst, Stefan, weil du ja eine hast, aber...
Viel besser auch nicht, aber so viel dazu. Die Schärfentiefe ist ja ganz schwer von der Eingangsöffnung des Objektivs abhängig und von der Größe des Sensors.
Richtig.
Also es ist ja mit einem iPhone viel schwieriger, einen Hintergrund unscharfes Bild zu erzeugen, als beispielsweise mit einem gekroppten Micro Four Thirds oder sonst etwas. So.
Genau.
Und bei der Großformatkamera ist grundsätzlich das Problem, dass wenn du da offenblendig fotografierst und es gibt Objektive, also ich habe ja welche 5, 6, 210 Millimeter und so weiter, da ist also wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig Schärfentiefe und deshalb willst du da abblenden und Großformatobjektive lassen sich viel stärker abblenden als jetzt Kleinbildobjektive. Das heißt, du hast Blende 64, Blende 128, sowas ist keine Seltenheit. Mhm. Dann kommt natürlich nur noch ganz wenig Licht rein und dann willst du vielleicht eine höhere ISO-Empfindlichkeit haben, damit du dann noch auf kurze Verschlusszeiten kommst.
Ah, okay.
Also ich habe das jetzt im Vorfeld mir nicht angeguckt. Was es immer schon gab, waren solche komischen Scan-Rückwände. Also im Prinzip ein Scanner ohne Deckel, den man dann irgendwie in dem passenden Format bekommen hat, den man dann auf seine Großformat hinten einspannen konnte und wenn du da irgendwie im Tabletop, Food oder Makro irgendwelche Sachen, Produktfotografie, was aufgebaut hattest, dann konntest du das abscannen und dann so Zeile für Zeile entstand dann halt ein Bild und das war so sozusagen das erste und einzige, was mit den Großformatkameras gegangen ist. Und wenn die jetzt tatsächlich irgendwie einen Sensor gebaut haben, der irgendwie so groß ist, dass das alles funktioniert, dann ist das auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Es gibt da irgendwie so ganz fiese Basteleien von irgendwelchen, ich nenne das mal Privatprojekte, also wo vier von diesen Mittelformat-Rückwänden mal zusammengeschaltet wurden, um dann da so sozusagen auf einen Großformatfläche zu kommen von den Sensorgrößen her und dann war es trotzdem immer noch nicht ein 4x5, sondern irgendwie so, die sind da 4,5 mal 6 Zentimeter, dann hast du da irgendwie so eine Fläche von 9 mal 12 Zentimetern, die du damit abdecken konntest mit den vier Rückwänden aus vier Mittelformat-Geschichten und die mussten dann alle zusammen ausgelöst und alle zusammen ausgelesen und so weiter. Also das ist alles irgendwie, steckt das noch in den Kinderschuhen, aber wenn die jetzt hier einen haben, wo man auf den Knopf drückt und bekommt dann ein Großformat raus, dann möchte ich mal verwenden, das wird dann echt eine Renaissance, zumindest wenn das irgendwie in Serie sich bauen lässt.
Ja, das ist wohl so eine kleinere Manufaktur. Also das Teil heißt Large Sense LS, wie sinnig, Large Sense, okay, 911. Die sitzen wohl irgendwo in Kalifornien und also ich finde das Ganze sehr spannend, selbst wenn das jetzt nicht in Großserie gehen wird, aber man sieht doch, wo die Reise hingeht und was inzwischen mit dem digitalen Sensor einfach auch möglich ist. Also ich finde das sehr spannend. Deswegen habe ich es mal rausgesucht und ich denke, weiß nicht, ob du noch was noch hinzuzufügen hast. Ist ja eigentlich nur eine Pressemeldung.
Nee, ich glaube, dass diese ganzen Großformatsachen, die Architekturfotografen werden sich da die Finger nachlecken und alle anderen, die mit Schärfentiefe spielen möchten oder so mit Sicherheit auch. Da geht ja alles an Verstellmöglichkeiten und Korrekturen und. Und auch besser als mit einem Tilt-Shift-Objektiv beispielsweise. Und
weil der Balken halt viel flexibler ist, ne?
Ja. Und weil auch praktisch, du brauchst eine Kamera und sonst quasi nichts und kannst damit irgendwie alles machen und Auszüge verlängern und Makro und hier und da und dort. Also die Dinger haben ja eine Berechtigung. Ich bin mit dem Yves Suxdorf ja auf der Fotokina so ein bisschen an den Ständen gewesen, wo ich sonst vielleicht nicht hingegangen wäre. Deshalb finde ich das gar nicht schlimm. Also ich denke, diese ganzen Großformatsachen, die es da aktuell gibt, Alpa und was wir uns da angeguckt haben am Stand, das war alles so ein bisschen, ja, ich sag mal, Hausbacken oder Kleinserienprodukte, alles für Spezialanwendung. Und im Prinzip ist ja die Großformatkamera mit Einführung der Digitaltechnik abgehängt worden. Und wenn sie jetzt wieder ein bisschen auflebt, dann finde ich das durchaus gut.
Ja.
Wobei ich eben mit meinem analogen Großformat da voll und ganz zufrieden bin. Also ich würde da jetzt keine 100.000 Euro oder so etwas für so einen Sensor bezahlen, nur damit ich das dann in digital habe. Ne? Da kann man ja irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Jahrzehnte, kann man dann wahrscheinlich Film verschießen und entwickeln und so.
Ja, ich denke, da geht es auch nicht unbedingt jetzt um die Wirtschaftlichkeit. Ich denke, das wird wohl eher so eine Kleinserie werden. Man weiß, es ist machbar und mal gucken, was da die Jahre noch kommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich als Produkt für die breite Masse, ob das da gedacht ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, aber spannend ist es trotzdem, finde ich.
Ja, neben den ganzen Themen, die aktuell so ein bisschen rocken, hatten wir in unserer Google-Community, die stetig wächst, immerhin noch eine kleine Community ist, aber wir kriegen mehr und mehr Mitglieder und die Sachen, die da gepostet sind, sind auch total interessant, finde ich jetzt zumindest. Also
das kann ich wohl unterschreiben.
Der Bastian hat irgendwie da mal die Frage gestellt, was er machen soll, wenn plötzlich die eigenen Bilder in einem ungarischen Schulbuch auftauchen. ich packe mal den Link zu diesem Post in der Community in die Shownotes. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Da hat er das so ein bisschen eingekringelt und wir haben den Link zu diesem Buch selber. Das kann man auf keine Ahnung, was das für eine Learning Objects etnanjakofi.hu für Ungarn. Irgendwie kann man da so ein Schulbuch online durchblättern und auf der Seite 25 könnt ihr die in dem Artikel auch genauer spezifizierte Seite finden mit einem Buch. Und unten drunter ist eine ganz nette Diskussion, also kein Gerante, großartig. Bastian hat es wohl auch relativ mit Fassung getragen. Und
hat es sportlich genommen, klar.
Hat es sportlich genommen, hat sich noch ein bisschen gefreut. Und der Dennis hat dann auch noch dazu geschrieben, dass in seinem eines seiner Fotos, was er da mal gemacht hat, in einem Geocaching-Magazin da einfach abgedruckt wurde und hat dann auch versucht, die Leute da zur Rede zu stellen. Könnt ihr euch mal durchlesen, ist halt das übliche Problem, ne? Also wenn du jetzt richtig, da nicht irgendwie sofort...
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann ist sogar, glaube ich, in dem Buch der Autor genannt.
Ja, das ist irgendwie... Das ist
drunter geschrieben, also drunter gedruckt. Also ja, das ist eine ganz witzige Sache.
Also es ist halt, wenn man Creative Commons Lizenzen, seine Bilder veröffentlicht, dann ist halt die Frage, ist das in einem Schulbuch eine kommerzielle Nutzung? Ja, nein. Und im Prinzip, wenn dann, so wie ich es verstanden habe, der Name genannt wird und gegebenenfalls sogar noch irgendwie die Webseite, wo es her ist, dann haben die da alles gemacht, was sie machen müssen, können das Bild benutzen und warum auch nicht. Also ich meine,
ja, also
es ehrt ihn, dass er in einem Schulbuch ein Foto gemacht hat, was gut genug ist, damit es in ein Schulbuch kommt.
Ist doch auch schon mal was wert. Also grundsätzlich ist, denke ich, das Problem an der Stelle, er müsste wohl in Ungarn klagen, wenn er klagen wollte. Das wird beliebig spannend. Erstmal besteht da natürlich die sprachliche Hürde. Und dann finde mal hier einen Anwalt oder auch dort einen Anwalt, der dich vertritt, der sowohl mit dir kommunizieren kann, als auch mit den gerichtlichen Instanzen da in Ungarn. Also in meinen Augen ist das ziemlich aussichtslos und für die paar Euro, die du damit machen würdest, das macht es wirklich nicht. Aber in dem Zusammenhang, wenn ihr auf Creative Commons irgendwie was veröffentlicht, dann müsst ihr euch auch schon sicher sein mit der Lizenz, die ihr auswählt. Weil wenn ihr einmal ein relativ niedriges Level eingestellt habt, sowas wie gewerbliche Nutzung, Auto muss nur genannt werden, dann ist das Bild auf mehr oder weniger ewige Zeiten unter dieser Lizenz verwendbar. Ihr könnt da nicht hinkommen, ein halbes Jahr später, und ach nee, jetzt lieber doch nicht, jetzt, jetzt stelle ich mal was anderes ein und oder ich sage mal, nee, das ist jetzt keine Creative Commons License mehr, sondern wenn ihr euch da einmal entschieden habt für diese Bilder, dann ist das so. Das müsst ihr euch bewusst sein.
Also der Happy Shooting Podcast hat vor kurzem da relativ ausführlich drüber gesprochen, hatte auch nochmal von so einem Rechtsbehelfsbelehrungs-Podcast die Folge 20 verlinkt. Ich habe den Podcast vorher auch schon gehört. Also ich kannte Folge 20 bereits, da geht es um diese Creative Commons Lizenz. Und da wird das alles ausführlich dargelegt von Leuten, die es wissen müssen, also die Rechtsanwälte sind, und für diese Folge sind sogar zwei Rechtsanwälte da. Also könnt ihr euch mal anhören da, wenn euch das interessiert, was es eigentlich bedeutet. Und der Chris Marquardt hat in der Folge davon gesagt, ich will berühmt werden mit meinen Fotos und die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit Geld verdiene, die ist ja verschwindend gering, und es reicht ihm dann, wenn er da irgendwie ein Trackback bekommt oder so, und ist halt hingegangen, hat seine ganzen Sachen auf CC irgendwas gestellt, also wo der Name genannt werden muss, aber prinzipiell auch irgendwie das Ganze benutzt werden kann. So, und dann mal gucken, ob er davon jetzt reich und berühmt wird. Ich denke es eher nicht. Und die Erfahrung zeigt halt, wenn man sich immer mal, also das Thema kommt ja immer wieder hoch, dass irgendeiner einfach Bilder nimmt und die irgendwo für verwendet, die ja, wie soll ich sagen, seriösen Agenturen, die gehen so oder so hin und fragen danach, was das kostet, und sie möchten das jetzt für die nächste, keine Ahnung, Coca-Cola-Kampagne oder sonst etwas benutzen, und was sie denn dafür zahlen dürfen für das Foto. Weil die mit Sicherheit irgendwie da auch ganz, die haben da ein Budget für. Also das Abgreifen von den Bildern ohne irgendwie Kompensation passiert ja meistens bei den Leuten, die eben wenig Budget haben oder einfach stumpf sind. So, und die halten da, egal wie die Lizenz steht, nicht davon ab, das Bild zu nehmen. Da gibt es ja auch genug Beispiele von.
Das ist richtig, ja.
Gut.
Ja. Muss man aber belassen, ne?
Ebenfalls in der Community angefragt, gab es eine Sache zu den Nick-Tools. Genau. Da wolltest du was erzählen, Andi.
Ja, also ich benutze, also die Anfrage kam, ob mir dazu ein bisschen was erzählen kann. Wir hatten vor geraumer Zeit, hatten wir schon mal das ganze Thema Nick angerissen. Da ging es darum, wie kann man sich denn am kostengünstigsten die Nick-Tools beschaffen. Kann man auch ganz normal kaufen, klar. Erstmal grundsätzlich, die Nick-Tools bestehen, das ist so eine Suite, die, oder vielmehr so eine Collection, die aus mehreren Modulen, ich nenne es einfach mal Modulen, das sind eigentlich eigenständige Programme, aber die irgendwie gerade von der Bedienbarkeit irgendwie doch gleich sind. Da gibt es ein ganzes Set von. Da gibt es inzwischen, also das Silver FX Pro benutze ich eigentlich ganz gerne. Dann gibt es inzwischen das Analog FX Pro, also das Silver FX Pro, das damit entwickelt ihr eure Bilder in Schwarz-Weiß. Dann gibt es das Analog FX Pro, das simuliert so ein bisschen den Analog-Look. Dann gibt es, das gibt es inzwischen schon in der zweiten Version, dann gibt es das Color Effects Pro. es nimmt kein Ende. Das macht im Prinzip so einen gewissen Farblook auf dem Bild. Mhm. Dann gibt es das Viveza, da werden dann ganz normale Bildeinstellungen gemacht, sowas wie Kontrast, Helligkeiten, das ganze Zeug. Dann gibt es zwei Sharpener-Tools, das eine ist das Pre-Sharpener und das andere heißt, kann ich jetzt nicht lesen, wahrscheinlich Post-Sharpener. Nick-Sharpener
wahrscheinlich.
Hm. Ja, das ist gerade verdeckt, da habe ich nur Punkte dazwischen drin.
Okay.
Das ist einfach, um ein Bild zu schärfen, und zwar nicht nur im Kompletten. Das wird dann auch, das kann man dann auch selektiv schärfen. Dann gibt es noch sowas wie ein HDR-Effekt. Das macht eben HDR-Bilder, und ein Define, das entrauscht. Das sind erstmal so die Module. Ich hoffe, ich habe da einigermaßen was Aktuelles. Ich hoffe, da habe ich jetzt nichts vergessen. Grundsätzlich, die Enic-Tools arbeiten mit den sogenannten U-Points. U-Points, das sind, also, nee, andersrum. Die Enic-Tools, man kann natürlich Einstellungen wie bei Lightroom beispielsweise auch machen. Einstellungen, die sich aufs ganze Bild auswirken. Dann kann man aber noch zusätzlich sogenannte U-Points setzen. U-Points, das sind Punkte, die sich in dem Radiusbereich, den man anlegt, dann einfach Kontraste suchen und entsprechende Masken dann automatisch rechnen, so dass man selektiv beispielsweise ja, so die Kirche, die so in der Landschaft steht, dann in der Art und Weise, wie es eben das Modul zulässt, bearbeiten kann. Da gibt es dann verschiedene Regler an so einen U-Point, der da dran hängt. Und man kann U-Points gruppieren, sodass mehrere U-Points durch Ziehen eines Reglers zusammen beeinflusst werden. Das Ganze gibt es als Plugin für Lightroom. Hast du noch was zuzufügen,
Stefan? Ja,
also, hast du gebrummt gerade, oder?
Genau, also die.
Habe ich was vergessen?
Gut, der, einer von den Witzen dabei ist, dass diese U-Points oder Control-Points relativ intelligent sein können, ihren Wirkbereich zu finden. Also nicht nur an Kontrasten, sondern auch an Farben und so weiter. Du kannst also praktisch, wenn du das Beispiel mit deinem Kirchturm hast, der da irgendwie von mir aus über die Horizontlinie drüber steht und du möchtest etwas nur auf dem Kirchturm machen oder nur auf dem Himmel, dann kannst du sowohl auf den Kirchturm so einen U-Point setzen, als auch auf den Himmel einen und hast relativ zügig irgendwie deine Sachen abgegriffen. Und wenn neben der Kirche noch ein zweiter Kirchturm steht, was weiß ich, wenn das jetzt der Kölner Dom ist, der eben zwei Türme hat, dann kannst du den ersten U-Point nehmen und mit so einem, ich weiß nicht mehr, Apfel, Shift und anfassen, hast du davon eine Kopie erzeugt und kannst sofort auf den zweiten Turm draufschmeißen.
Stimmt,
so kann man auch funktionieren. Das ist also irgendwie das, ich weiß nicht, in Lightroom gibt es halt diesen Pinsel, und Verlaufsfilter und das ist halt noch eine weitere Art, wie man damit arbeiten kann. Nervig an dem ganzen Nick, und das ist eben, das war ja so eine Frage, ob wir damit arbeiten und so weiter. Da kann ich nur zu sagen, ich habe da mal eine ganze Zeit lang was mitgemacht und der fette Unterschied zu diesen Visco-Tools, die wir da beim letzten Mal vorgestellt haben, ist, es sind keine Presets, also es wird ein sogenannter Roundtrip gemacht, das heißt, die Datei wird in einem TIFF-Format oder JPEG-Format auf der Festplatte abgelegt, dann wird das in einem NIC-Programm geöffnet, dann editiert man das und dann wird es anschließend wieder in Lightroom importiert. Und der Nachteil ist, dass wenn man da wie bei mir relativ häufig irgendwelche analog gescannten Dateien mit gigantomanisch vielen Pixeln dabei hat, dann werden diese von Nick bearbeiteten Dateien so unglaublich groß, dass man sich fragt, warum ist die Festplatte so voll und dann irgendwie bei genauerer Suche dann feststellt, dass man da so Gigabyte Bilder rumliegen hat, was irgendwie in nichts mehr zu rechtfertigen geht. Ne?
Und richtig. Also das wird immer ein neues File angelegt.
Und gerade bei SilverFX ist so, irgendwie im ersten Augenblick denkt man, wow, was ein cooler Effekt und toll und hin und her. Und dann guckt man einen halben Tag Tutorials bei YouTube, wenn man da mal Zeit hat oder es gerade regnet. Im Moment ist es schönes Wetter und warm. Dann bietet sich sowas natürlich nicht an. Aber wenn man das mal macht, dann hat man ruckzuck auch die Regler gefunden, mit denen man einen vergleichbaren Look, ein Preset oder sonst etwas erzeugen kann und hat dann auch coole Schwarz-Weiß-Effekte, die in nichts schlechter aussehen. Ne?
Ja.
So, also ich will den Nick-Tools da nicht ihre Berechtigung absprechen. Ich habe ja auch damals nach dem Tipp von Marek mir halt auch nochmal eine aktuelle Version besorgt und bin auch ganz glücklich mit und benutze das auch ab und zu. Und wenn ich irgendwo im Fine Art Bereich was mache, dann auf jeden Fall ziehe ich das auch nochmal da durch, wenn ich die Zeit habe. So für ein einzelnes Bild, es ist halt nichts, um da 100 oder 200 Bilder von einer Hochzeit oder so nochmal mit zu finalisieren, aber das geht schon. Also sind ganz gut.
Ja, also darauf wollte ich eigentlich nachher noch hinkommen, aber wenn du es jetzt schon angesprochen hast, also für mich sind die Nick-Tools etwa, sind, wenn ich ein Bild ganz, ganz genau und ganz toll und ganz super ausarbeiten will, dann benutze ich relativ häufig die Nick-Tools. Aber die Nick-Tools sind für mich nicht das Mittel der Wahl, wenn ich relativ viele Bilder habe, die ich ausarbeiten will, wo ich dann die Möglichkeit in der Lightroom beispielsweise habe oder in Photoshop in irgendeiner Art und Weise zu synchronisieren. Dann benutze ich sie nicht. Hey Marek, der Marek moin, ist moin. Da.
Grüß Servus. Dich.
Hi Marek.
Hat etwas so. Gedauert, sorry.
Kein Problem, wir sind gerade bei Nick-Tools, die du ja auch kennst. Was man bei den Nick-Tools auch machen kann, also als ich die damals mir kaufte, waren das nur die Plugins von Nick, weil mir war die große Suite, waren nur die Plugins, Quatsch, nochmal. Als ich mir die damals kaufte, da waren das die Plugins für Lightroom, weil die komplette Suite, die auch für Photoshop zu benutzen ist, die war mir zu teuer. Die hat damals, ich weiß nicht, 700 Euro oder sowas gekostet. Inzwischen kann man die ganzen Nick-Tools aber auch unter Photoshop benutzen. Und da kann man die Effekte, die man mit den Tools benutzt, die kann man dann nachträglich auch noch etwas abmildern, indem man einfach das, was man mit Nick macht, auf eine Ebene legt oder in der Ebene zusammenfasst und die dann mit der Hintergrundebene verrechnet und da einfach die Deckkraft ein bisschen zurückschraubt. Das funktioniert ganz gut und man hat nachher ein komprimiertes Format, sowas wie das Photoshop, also ein PSD-File und nicht jetzt ein riesengroßes TIFF. Das hilft da an der Stelle ein bisschen. Aber die Welle ist es halt nicht. Das ist halt immer noch sind halt immer noch volle Kopien mit den ganzen Daten drin. Und ich weiß nicht, wie groß bei dir die TIFFs dann werden, aber ich habe das jetzt letztens, habe ich mal aus Versehen auf meiner 810 habe ich mal TIFF anstatt RAW eingestellt. Und da waren die Files, die da rausfielen, die waren so 115, 120 MB groß. Das hat mich ja schon ein bisschen schockiert.
Also wie gesagt, ich habe gescannte Bilder, die ich damit nachbearbeitet habe und die waren dann ein Stück 1 Gigabyte groß, als sie da aus diesem Nick-Kram wieder rausgekommen sind. Und das ist irgendwie einfach unwirtschaftlich.
Ja klar. Was ich auch ein bisschen schade fand, die Entwickler von Nick, die haben ja damals auch das Nikon... Wie heißt das Tool? ND2? Wie hieß denn dieses Nikon Bildbearbeitungsdings, was auch die U-Points konnte? NX2, genau. Nikon NX2, jetzt habe ich es.
Nikon Capture irgendwas.
Ja. Nikon Capture NX.
Ja. Das wurde ja von denen entwickelt und da waren die U-Points ja auch das war genauso zu benutzen wie in den Nick-Tools und das fanden sehr, sehr viele Leute, fanden das sehr schade, dass da nichts mehr passierte. Das liegt, denke ich, einfach an den Lizenzbestimmungen, dass Nick jetzt Google gehört und deswegen Nikon keinen Zugriff mehr drauf hat. Ja, so ist das. Also, wie gesagt, für mich, wenn ich ein einziges Bild ganz toll ausarbeiten will, dann greife ich da auch mal hin. Aber es ist für mich nichts, um große Massen an Bildern zu bearbeiten. Das ist mir zu aufwendig und frisst mir auch einfach zu viel Platz auf der Platte, wie der Stefansen sagt. Ja.
Gut, Marek, du hast doch damals auch irgendwie schön Nick noch nachgekauft. Benutzt du das noch viel?
Eigentlich gar nicht. Also, was heißt gar nicht? Im Prinzip genauso, wie es der Andi gerade gesagt hat. Wenn ich da jetzt irgendwie doch so was ganz Besonderes mache, was ich sowieso nochmal irgendwie in Photoshop rüberziehen muss, dann gucke ich, ob ich da mit Nick noch was reißen kann. Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, dass ich die meisten Dinge, jetzt werden mich wahrscheinlich die Photoshop-Profis dann ohrfeigen dafür, aber ich, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege die groben Effekte auch in Lightroom irgendwie hin.
Das ist auch das, was der Stefan vorhin schon sagte. Also da warst du noch nicht dabei. Vieles lässt sich da wirklich nachbilden.
Genau.
Der Vorteil ist eben eindeutig, dass man intuitiver selektiv arbeiten kann. Das heißt also die U-Points im Prinzip. Das ist der Vorteil, den man so nicht so einfach hinbekommt. Da müsste man dann auch drauf pinseln an die Stelle und da wird es schon wieder schwierig, um da richtige Masken zu malen. Da hilft das schon so ein bisschen, finde ich. Ja. Aber grundsätzlich den Look bekommt man schon hin.
Genau.
Ja. Gut. Ebenfalls aus unserer Google Plus Community, da hatte der Carsten Socher einen schönen Bericht, der auf Sat.1 Frühstücksfernsehen gelaufen ist.
Oh weia.
Ich versuche das mal eben zu beschreiben. Da hat also ein Sat.1 Fernsehteam hat also eine Anzeige aufgegeben, dass eine junge Dame gerne erotische Fotos von sich gemacht haben möchte. Dann hat man eine vermeintliche Expertin da eingeladen, die also dann mit kompletten Team, was da so zugehört, also Assistentin, irgendwelche Masken, Bildner, also ja.
Also Make-up-Artist.
Genau, da wurden dann die Locken noch onduliert und keine Ahnung, was nicht alles. Und dann sind also irgendwelche Fotos in diesem Haus entstanden, sozusagen als Vorlage, wie sie aussehen könnten, wenn da jemand rangeht, der also weiß, was er da tut.
Ja, ich muss dazu sagen, die Fotos sollten auch zu Hause bei ihr gemacht werden, ne?
Genau, dann hat man das ganze Haus verwanzt mit Kameras, so Mikrofonen und keine Ahnung. Und vielleicht hat auch diese Dame da jetzt irgendwie sich irgendwie nicht mehr ganz so benommen, wie sie vielleicht vorher war. Und dann sind 5 Fotografen eingeladen worden, da jetzt vorbeizukommen und diese erotischen Fotos in dem Haus vor versteckter Kamera sozusagen aufzunehmen. So. Und als langjähriger Fernsehkritik-TV-Zuschauer möchte ich da mal irgendwie meine Medienkompetenz einbringen und sagen, also das ist irgendwie wieder hanebüchen. Ich kann mir also kaum vorstellen, dass irgendjemand, der von sich erotische Fotos machen lassen möchte, irgendwo in so einem Forum, wo er oder eine Kleinanzeige in einer Zeitung aufgibt, wo er von dem Fotografen keine Bilder vorher sehen kann und zu sehen bekommt, wo also praktisch ein wildfremder Mensch einfach ins Haus kommt. Man kennt den nicht, außer dass man weiß, dass er sich auf so eine Anzeige da gemeldet hat. Da gucke ich mir doch vorher diese Bilder an. Die Preise waren von, ich weiß nicht, 100 Euro wollte der günstigste von dieser Fotografen haben und 400 wollte der teuerste haben, der dann allerdings noch Mehrwertsteuer drauf haben wollte und dann war es dann irgendwie nachher am Ende 500, was er haben wollte. Wir können es mal verlinken, also der Link geht auf Sat.1 und der Bericht ist da zumindest, heute Morgen habe ich es geprüft, war der noch abrufbar. Ich weiß nicht, wie lange der da noch bleibt, damit man den kompletten Bericht sehen kann, aber da sind bei mir irgendwie so viele Fragen aufgetaucht. In dem Bericht sieht man also nur 3 der Fotografen, die die Bilder des zweiten Fotografen, die sind so ein bisschen 80er Jahre, sind als 80er Jahresteil kritisiert worden. Und angeblich hätte der Fotograf vergessen, dass das Model aufzufordern, sich vorher zu schminken. Also das ist doch ganz klipp und klar eigentlich eine Geschmacksfrage, ob der Fotograf da drauf steht, wenn da alles wirklich eingepinselt ist, oder ob er sagt, okay, irgendwie, ich versuche eben mit dem, was mir da geboten wird, möglichst gut den Job da hinter mich zu bekommen, ne? Und das Beste draus zu machen, sozusagen. Und ich weiß nicht, ob ich da irgendwie sagen würde, so, jetzt musst du dich aber erstmal schminken. Vor allen Dingen, wie soll das gehen, wenn da irgendwie, ich weiß nicht, da ein relativ kleiner Euro noch abgemacht ist, ne? Ja, dann.
Auch davon ab, ob sie jetzt, also manchmal gibt es ja auch so ein Make-up, was noch so ein bisschen reflektiert. Und wenn du dann sowas da irgendwie da noch drauf klatscht.
Ja, ich glaube auch nicht, dass diese Expertenfotografin ihr Handwerk dafür 495 Euro, was dann als so abwegig oder absurd viel dargestellt würde, irgendwie ausüben könnte. Ja? Also wenn die da mit einem Assistenten oder einer Assistentin plus einem Visagisten ankommt oder Visagistin und da wird vorher geschminkt und dann wird gemacht und getan, da läuft da für 495 Euro auch nicht mehr allzu viel ab. Ne? So, und dann, wie gesagt, also hatte ich ja gerade schon gesagt, ich bezweifle, dass im Zeitalter des Internets sich jemand über eine Kleinanzeige, wo er nicht vorher Bilder gucken kann, ob jemand so ins Haus bestellt und dann in irgendwie bei einer Einstellung im Vorfilm ist halt zu sehen, wie diese Expertin so mit dem Daumen so das Model an der Schulter so 10 Zentimeter auf einem Schreibtisch, wo sie dann so in Dessous drauf liegt, rüberrutscht. Ja? Das hat keiner dieser Fotografen gemacht. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn da einer diese Dame angefasst hätte, ja, dann hätten wir das wieder in Zeitlupe mit so einem komischen ausgeschlagenen Ton, so wow, 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 ja. Und jetzt wird der auch noch handgreiflich oder so etwas, ja. Also ganz, ganz schlimmer Bericht. Dann war, ganz zum Schluss war noch so ein, ja, ich weiß nicht, Mensch da, den ich so aus dem osteuropäischen Raum verorten würde, von dem, wie der so gesprochen hat. Der war auch total nett und sympathisch, hat da irgendwie vielleicht nicht so die super Kameraausrüstung oder was auch immer dabei gehabt und meinte, dass er, wenn er 100 Fotos macht, da mehr nimmer 5 dabei, die den Leuten gefallen würden. Und er hat 100 Euro genommen und auch das ist ein Geschäftsmodell und wenn da jemand mit glücklich wird, dann ist ja gut. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir dann wirklich die 5 besten der 100 Fotos, die er da geschossen hat, zu sehen bekommen haben, ne? Und dann sind also 2 dieser Fotografen sind dann vorm Haus zur Rede gestellt worden. Da haben sie also wirklich Glück gehabt. Jetzt mal handwerkliche Kritik an dem Kamerateam. Die sind nämlich auch keinen dort besser gewesen. Die haben sich das ja auch vorher überlegt. Wo stellen wir die zur Rede oder so? Denke ich jedenfalls mal. Und der Ton, der ist so grottenschlecht, dass man also das, was die Fotografen davon sich geben, kaum verstehen kann, weil im Hintergrund vorbeifahrende Autos sind. Und als diese vermeintliche Expertin zum Schluss interviewt wird, da hat sie die ganzen Lichter sozusagen in ihrer Brille als Reflexion drin und also auch einfach da sind handwerkliche Fehler, ja. Und die haben da irgendwie wahrscheinlich den ganzen Tag auf Lauer gelegen, um diese Fotografen da abzugreifen. Und am allermeisten hat mich auf die Palme gebracht, dieses Gedächtnisprotokoll. Also der erste Fotograf, der da gezeigt wird, der wird neben Originalton dargestellt. Also wir hören nicht, was er tatsächlich sagt, sondern es wird ein ominöses Gedächtnisprotokoll aufgerufen, wo man dann sozusagen mitbekommen, also erzählt bekommt, was da gerade geredet wurde. Was meiner Meinung nach, wenn ich die ganze Wohnung verwanzt habe, dann kann ich irgendwie den Originalton da senden und fertig. Dann brauche ich da kein Gedächtnisprotokoll aufzurufen, was ja auch total was anderes ist. Und das wird im Regelfall Gibt es auf Fernsehkritik, TV genug Beispiele dafür. Immer nur gemacht, wenn man dann irgendwie versucht, den, ja, den Akteur da besonders schlecht aussehen zu lassen oder irgendwelche Sachen da irgendwie verdrehen möchte. Ansonsten könnte man ja das Original nehmen, ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte es einfach nochmal aufrufen. Ich weiß nicht, hat sich von euch einer den Bericht mal angeguckt und noch eine Meinung dazu?
Ja, also ich hatte mir das angeschaut und war so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es lustig finden soll oder traurig finden soll, was da passiert. Also in meinen Augen war es auch offensichtlich, dass da einer ja mehr oder weniger reingelegt werden soll oder mehrere auch. Allerdings haben die Fotografen, die in dem Filmbeitrag ja auch gezeigt wurden, die haben natürlich auch einen Haufen Angriffsfläche geboten, um kritisiert zu werden. Also wenn ich da hinkomme mit so einem Hammer-Stativ, was mir dann mehr oder weniger nur so mehr im Weg steht, als dass es Sinn macht zu benutzen, dann ist es natürlich auch leicht, so jemanden zu kritisieren. Also anhand der Bilder, die ich gesehen habe, konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass das was Vernünftiges werden wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ja, dieser ganze Beitrag war eben darauf angelegt, da jemanden in die Pfanne zu reiten. Deswegen war ich so ein bisschen hin und her.
Das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, das war dieser Tscheche, Ungarn oder sonst etwas, der sehr nett war, auch irgendwie sich mit der Dame da unterhalten hat und dann mit einer Kompaktkamera und einem Billigstativ da versucht hat, ein bisschen was zu reißen. Er hat da irgendwie relativ viel erzählt und er hat irgendwie da zwei solche Rettungsdecken dabei gehabt und hat dann da irgendwie versucht, irgendwas mitzumachen, weil er da vielleicht irgendwie eine Idee hatte oder so. Wie gesagt, da ist meine Meinung zu, wenn er sagt, er macht 100 Fotos, und wir sehen von Sat.1 Redaktion ausgewählt 3-4 Stück oder so, dann müssen das nicht zwangsläufig die besten sein. Also ich würde gerne, bevor ich den Menschen da verurteile, würde ich gerne alle 100 Bilder sehen, weil vielleicht hat er ja noch ein besseres dabei gehabt, als das, was die Redaktion jetzt für uns ausgewählt hat. Ansonsten war ich von dem ersten Fotografen, der hat ja offensichtlich vor Ort sogar noch bearbeitet, ja. Der hat ja bearbeitete Fotos da irgendwie abgegeben. Die waren ja alle und hat auch nur die Bearbeitenden abgegeben. Also das ist auch irgendwie, muss man einfach die Leistung mal anerkennen. Und das war das mit dem Gedächtnisprotokoll und wo sie dann noch ganz viel zu erzählt haben, was da alles irgendwie passiert ist und dass der irgendwie vergessen hätte zu schminken oder keine Ahnung. Und den bei dem einen haben sie kritisiert, dass der da also wie so ein Irrwisch durch die Wohnung gelaufen ist. Ja, auch da, ich weiß nicht, was die da sich sozusagen überlegt haben oder was die vorher abgesprochen haben. Und vielleicht ist das ja genau seine Art zu fotografieren. Und dann passt das oder das passt nicht. Aber nochmal, davon muss ich mich überraschen lassen, wenn ich hingehe und mir irgendwie einen Erotikfotografen aus einer Kleinanzeige von irgendeinem Magazin oder so raussuche. Ne?
Absolut richtig. Stimme ich absolut zu. Im Normalfall buche ich einen Fotografen, weil ich die Bilder toll finde.
Ja. Und
also wenn ich da vorher nichts
gesehen habe. Zumindest. Ja.
Mir ist dann nur gerade so, weil du so den Vergleich mit den Hammer-Stativen und sowas gebracht hast, habe ich die Geschichte mal mit dem Men's Health Cover erzählt? Das deute ich als Nein.
Ja. Selbst wenn, erzähl einfach nochmal. Dann haben wir sie vergessen. Es ist so lange her, dass wir sie vergessen haben.
Ein Freund von mir kam mal irgendwie vorbei, der modelt und der brauchte unbedingt ein Foto von sich. Aber genau das, bei dem er mal irgendwie auf dem Titel der Men's Health da irgendwie drauf war. Und das sollte auch genau so aufgebaut sein und tralala. Auf jeden Fall war das so spontan und musste dann irgendwie in 2 Stunden da irgendwie fertig sein, dass wir das einfach spontan bei mir zu Hause gemacht haben. Und ich habe keinen Hintergrund aufgebaut, sondern einfach irgendwie die verputzte Wand als Hintergrund genommen. Und da das so ein bisschen ein Helligkeitsverlauf von der einen Gesichtshälfte zur anderen, so von der Blende ungefähr hatte, hatte ich dann kurz entschlossen, irgendwie 2, 3 Jacken an die Tür gehangen, so als Abschatter, und hat dann quasi einen Blitz nach oben gestellt. Und das war also wirklich, das wäre so eine richtige Vorlage gewesen für so ein Fernsehformat. Also so schlechter geht's gar nicht oder sowas. Ne? Mhm. Das Interessante war nur einfach, dass man trotzdem mit dieser Technik einfach dieses Ergebnis hinbekommen hat. Also das Foto war nachher genauso, wie die Vorlage war, mit der entsprechenden Helligkeitsabstufung. Also ich habe die zwei, ich kann sie nur nicht rausgeben, also kann sie jetzt nicht zeigen. Die hatten wir nachher so bearbeitet und auch in Photoshop noch ein bisschen nachgedreht und alles, dass das Ding also aussah wie das vorherige. Außer, dass du gesehen hast, dass da irgendwie 1, 2 Jahre dazwischen lagen. Und da musste ich gerade so ein bisschen dran denken, weil das war einfach so ein Schmunzeleffekt, mit welchem Aufwand wahrscheinlich das Original betrieben wurde und mit welchem Studio-Equipment und keine Ahnung was. Und dann machen wir das hier so zwischen Garderobe und Flur mit ein paar Jacken an die Tür geschmissen und einem Lampenstativ. Und ja, es hat funktioniert. Also war okay.
Also meine steile These zu dem Beitrag ist, die haben drauf gewartet, dass da jemand vorbeikommt, der Grapschen oder Titten gucken möchte. Beep. Und
der kam einfach nicht.
Und der kam einfach nicht. Und da muss man aus dem nicht vorhandenen Skandal natürlich noch irgendwie einen konstruieren. Und dann kommt man natürlich auf irgendwie tolle Ideen. Ja.
Ist nicht so weit hergeholt, finde ich.
Also ich bin der Meinung, dass diese Fotografen sich da eigentlich ganz gut geschlagen haben. Und ich weiß nicht, also ich versuche da nicht, mein Geld mit zu verdienen, indem ich in Kleinanzeigen meine Fotografendienste als erotischer Fotograf oder so anbieten würde. Deshalb kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Und irgendwie, ich schätze, ja, keine Ahnung, die sind da einfach nicht mit ihrem, was sie sich da überlegt hatten, irgendwie durchgekommen. Ja, gut. Ich habe noch 2, 3 Kleinigkeiten irgendwie. Das eine ist, ich habe ein Video kann ich in die Shownotes schmeißen, von einer Nikon P9000. Die hat einen 83-fach Zoom. Und da kommt man 83. so von ich aus dem Fenster raus Perspektive, zoomt der da irgendwie mit seinem viralen Video, was da jetzt auch durch sämtliche Gazetten durchgegangen ist. Also auf dem Video waren heute Morgen schon, ich hatte noch mal geguckt, aktuell traue ich mir nicht zu gucken, 2,5 Millionen Views drauf, läuft so ein Minütchen. Und wenn man dann da weiterguckt, dann sind dann ähnliche Sachen, also wo einer praktisch, du siehst irgendwas, was nach 28 mm aussieht, und dann zoomt und zoomt und zoomt und zoomt und zoomt das, bis du dann ein Flugzeug am Himmel fliegend, formatfüllend auf deinem Video drauf hast, und dann zoomt es wieder raus und dann denkt man, das ist eine Kamerafahrt oder eine Animation oder sonst etwas. Und genau das Gleiche, also wenn er da das erste Video anklickt, dann Menschen, die dieses Video angesehen haben, haben auch folgendes Video angesehen. Dann kommt der YouTube sofort mit ein paar Vorschlägen. Da sind also ganz, ganz viele Sachen drin. Und ich finde es einfach nur faszinierend, was man da mittlerweile aus so einem kleinen, kompakten Gerätchen da rausholen kann. Das wäre auch irgendwie vor ein paar Jahren einfach undenkbar gewesen. 2007 bin ich ja selber noch mit so einer Bridge-Kamera mit eingebautem Zoom-Objektiv, einer Fuji S9500, in New York gewesen, und das habe ich auch sehr genossen, weil das Ding halt einfach klein ist und analog zu Kleinbild ein 28 bis 300er Zoom drin hatte und konnte ja auch alles mitmachen. Also so für so eine Urlaubsgeschichte ist das wirklich ideal. Und ja, na, jetzt gibt es mal wieder irgendwie auch so einen Vorteil, wo es sich lohnen könnte, so ein Gerät. Ja, nächste Sache ist ein Dank von uns allen an André, der uns eine ganz liebe Mail geschrieben hat. Und ja, das sind so die Augenblicke, Sternstunden, ne, wo man so denkt, dass das ist alles total wichtig, dass wir das hier machen. Und siehe da, wir haben Leute, denen gefällt das dann auch. Und die lassen uns das auch mal wissen. Das tut einfach gut.
Yippee! Trommelwirbel, Laola. Wirklich ganz herzlichen Dank.
Also wir haben auch die Community, die, wie gesagt, klein ist, aber fein. Und sie wächst stetig. Und ja, also freue ich mich auch immer wieder drüber, dass wir sowas haben und sowas machen. Hinter den Kulissen sind wir schon, wie heißt es so schön bei Bang Boom Bang, ich bin da was am Planen dran für die Folge 150, dass wir irgendwie mit allen Sechsen eine Folge mal wieder machen. Sieht vielleicht nicht so aus, als wenn wir das irgendwie hinbekommen würden, aber ja, mit ein bisschen Glück ist wenigstens von jedem von uns ein Beitrag dabei oder so, ne? Kann ja auch was pre-recorden. Genau. Was mich natürlich irgendwie vor die Herausforderung stellt, falls ich noch, ich habe also noch eine Geschichte, die ich irgendwie eventuell zwischenschieben würde. Dann gibt es halt noch eine 149a und gegebenenfalls eine 149b und gegebenenfalls eine 149c. Ihr kennt das, wir haben das schon mal irgendwann gemacht. Und das ist alles nur, damit wir bei der 150 nochmal die Nummer dann auch genießen können. Ja, falls uns noch jemand irgendwie Glückwünsche übersenden will.
Spontan Aufruf. Jetzt bin ich dem Stefan schon wieder ins Wort gefallen. Sorry, ich habe hier alles so ein bisschen Delay drin. Das ist keine böse Absicht von mir.
Ruf mal auf,
André. Ich starte jetzt einfach mal einen Aufruf. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer ja auch ein schönes Thema und möchte uns was aufnehmen, was wir dann in der 150 senden. Ich bin mal gespannt, ob was kommt. Das ist ein Aufruf.
Ja.
So, Stefan, jetzt darfst du weitermachen. Sorry, tut mir leid.
Gut, das war's eigentlich schon. Marek ist hier gerade noch schwer dabei, kleinste Themchen noch reinzuschmeißen. Marek, Fototransferdruck, do it yourself. Marek? Du musst dich unmuten noch.
Jo, bin wieder da. Sorry. Vor ein paar Folgen hatte der Andi irgendwann mal das Thema mit reingebracht. Fotodruck auf Holzplatten. Und ich erinnere mich irgendwie, du hattest da, glaube ich, irgendwie mal was bestellt gehabt.
Genau, das war ein Test. Mich hat jemand angeschrieben und ich habe auf dem Blog einen Test veröffentlicht.
Genau. Und so als alter Handwerker hat mich das irgendwie auch ziemlich angesprochen. Neulich bin ich jetzt irgendwie auf so eine Methode gekommen, wie man das super simpel selber machen kann. Natürlich jetzt nicht in der, ich sag mal, in dieser Galerie-Qualität, dass das jetzt also so ein Fine Art Print wird, was wahrscheinlich bei einem Holzdruck ohnehin schwierig wird durch die
Struktur. Ich wollte gerade sagen, also ein Fine Art Print war das auch nicht.
Genau. Aber das passt jetzt eher so in die in die Schublade Basteltipp oder sowas. Und zwar, ihr könnt einfach euch ein Foto, eine, was weiß ich, irgendwie oder sonstige Gestaltung ausdrucken. Am besten mit einem Laserdrucker. Ich dachte die ganze Zeit, ein Tintenstrahldrucker geht überhaupt nicht. Hatte das aber mit meinem neulich mal gemacht und irgendwie hat es trotzdem funktioniert. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum. Ich erkläre das jetzt. Und zwar nehmt ihr euch dieses Bild, was ihr am besten gespiegelt ausdruckt, Bei manchen Fotos fällt es gar nicht auf, wenn es nicht ist, aber da das ein Transferdruck ist, ihr kennt das quasi so früher von diesen Klebetattoos, die man sich so aufklebt, geht das quasi upside down und dann müsst ihr es erstmal spiegeln vorher. So, dann nehmt ihr euch eine Holzplatte, eine Metallplatte, je nachdem. Bei der Holzplatte kann man sich einfach ein bisschen Holzleim, den jeder vermutlich irgendwo im Keller rumliegen hat, nehmen. Und der ist wasserverdünnbar. Nimmt sich also ein bisschen in irgendeinen Joghurtbecher oder sowas. Verdünnt das ein bisschen mit Wasser, damit das so eine Konsistenz irgendwie von einem Lack oder sowas hat. Also, oder so ein bisschen dickflüssig kann es noch sein, aber so, dass es mit dem Pinsel gut streichbar ist. So, und dann bestreicht ihr die Oberfläche von der Holzplatte und danach die Bildseite eures Papiers. Also es muss auch jetzt ein wirkliches Papier sein. Jetzt kein Fotopapier oder sowas, sondern ein ganz stinknormales, ich sag mal, was man so irgendwie aus dem Büro im Drucker hat. Und klebt diese beiden Dinger dann quasi zusammen. Also nochmal, die bedruckte Seite wandert auf die Holzplatte. So, jetzt kann man irgendwie mit einem Spachtel oder mit irgendwie, weiß ich, mit irgendeinem Holzstückchen oder so erstmal die ganzen Blasen von innen nach außen rausschieben, so dass das also schön glatt anliegt. Was
wie bei den Tapezieren.
Wie, ja. Oder wie bei der Schutzfolie drauf machen vom iPhone oder sowas. Also so, dass das richtig schön blasenfrei ist. Ja. Und das geht aber relativ gut dadurch, dass dieser Kleber ziemlich dünnflüssig ist. Mhm. So, dann könnt ihr entweder einfach jetzt einen Tag warten oder ihr schnappt euch einen Föhn und trocknet das Ding. Das ist innerhalb von 5 Minuten wirklich komplett trocken. Seht ihr daran, dass da einfach nichts mehr klebt und dass das wieder rein weiß ist. Direkt danach schnappt ihr euch wieder einen Pinsel und geht dort mit Wasser einfach wieder oben drüber und macht quasi dieses Papier wieder nass. Und könnt dann mit dem Finger einfach so ein bisschen drüber rubbeln, sodass ihr die oberen Blattschichten Stück für Stück wegrubbelt. Und das geht relativ schnell. Und dann seht ihr langsam, wenn ihr in der Mitte anfangt, seht ihr langsam das Foto rausscheinen. So, und dann das sieht total cool, vor allem, wenn du das mit Kindern machst, das ist der totale Zaubereffekt. So, weil da kommt auf einmal aus diesem, wenn du das vorbereitest, ja, dann kommt da aus diesem weißen Blatt Papier, kommt auf einmal das Foto irgendwie da raus.
Das ist wie so ein Rubbelbild.
Ja, genau, das ist total cool. So, bei den Enden muss man da natürlich ein bisschen aufpassen, also dass man, weil das ist ja dann, das, was übrig bleibt, ist ja ganz fein und dann rubbelt man quasi von der Mitte nach außen, so dass man die äußeren Kanten, da braucht man vielleicht so 1-2 Anläufe, damit es nicht ganz so ausfranst. Aber man kriegt das wirklich ohne weiteres fransenfrei hin, dass man wirklich das Bild sauber frei bekommt. Was danach ein bisschen knifflig ist, dass das ja immer noch nass ist, das Papier. Das heißt, man könnte es jetzt wieder mit dem Föhn trocknen und dann sieht man, dass es wieder leicht weiß wird, weil da einfach wieder Fasern aufsteigen und da einfach diese letzte Schicht nicht ganz weggerubbelt ist. So, dann kann man entweder hergehen und man macht es wieder nass und rubbelt wieder ein bisschen weg, wobei das dann schon knifflig ist. Oder man geht einfach her und nimmt so ein Holzöl, wie man es normal für Möbel nimmt, oder irgendwie kannst auch ein normales Olivenöl nehmen, ein bisschen warm gemacht, und streicht da einfach drüber. So, dann feuert das auch noch so ein bisschen an und schützt die ganze Geschichte auch noch, und dann hast du im Prinzip auf der Holzplatte nachher ein komplettes Foto aufgedruckt. Super simpel. Du kannst das auch nachher, gut, also wenn der Lack drauf ist, kannst du nicht mehr überlackieren, aber ich habe das jetzt zum Beispiel bei einem Paddle so gemacht, habe ich irgendwie so ein kanadisches Muster da irgendwie mir ausgedruckt und drauf gemacht und habe das mit einem Bootslack überzogen. Da habe ich natürlich das Öl vorher weggelassen, sonst würde das nicht funktionieren. Und auch das funktioniert. Das sieht aus wie richtig drauf gedruckt. Also das macht echt total Spaß. Nochmal, das ist, passt wirklich eher in die Bastelecke und hat jetzt nicht das Ergebnis von irgendeinem Galerie-Fine-Art-Print, aber das ist wirklich was, was man, wenn man irgendwie ein Foto einfach verschenken will oder sowas, was so einen gewissen Aha-Effekt irgendwie nachher mit sich bringt und ein ganz nettes Geschenk einfach ist.
Ja, so. Ich habe da auch schon mit rum experimentiert. Also bei dem Link, da ist ja irgendwie wieder was von Potsch oder so die Rede. Das ist irgendwie so ein amerikanisches Zeug. Wir haben hier in Kloppenburg so einen Laden. Da habe ich hier dieses Crea Potsch mal gekauft. Das ist im Wesentlichen ist das ein Papierkleber, den man da irgendwie aufstreichen kann. Also jetzt kein Holz, Leim. Und die Maler kennen etwas, nennt sich Gelmedium. Also das
Genau.
ist nicht von irgendwelchen Sachen die Qualität Medium und Heavy und Light, sondern Medium ist ein Medium, auf dem man etwas auftragen kann. Ist halt gelartig. So. Und das kann man auch sehr gut dazu benutzen.
Genau, ich hatte in den meisten Tutorials findet man dieses Gelmedium, da wird das beschrieben. Ich hatte mir einfach jetzt mal so die einfachste Variante dafür überlegt, für eine ganz normale Platte, Holzplatte, die noch nicht lackiert ist, das ist ganz wichtig, funktioniert das mit dem Holzleim total super.
Was für ein Holz hast denn du genommen?
Also bei meinem Paddel ist es Ahorn und Kirsche. Ich habe mit Fichte gearbeitet, ich habe mit Buche, also das ist vollkommen egal.
Ist egal. Ah, cool.
Ich hatte Fokus habe ich.
Pressspan?
Ja, na gut, also letztendlich ist ja das Entscheidende nachher, wie die Struktur drunter ist und ob die sich irgendwie mit dem Foto verträgt. Das ist halt die Erfahrung, die du auch gemacht hast bei deinem Druck,
Ja.
den du bestellt hast. Wenn man das gerne mag, dass die Struktur da mehr rauskommt, wovon ich ausgehe, wenn man den Aufwand betreibt, dann kann man da durchaus auch irgendwie was machen und dann oder irgendwas mit mehr Struktur nehmen. Und dann kommt es natürlich auch irgendwie drauf an, ob man vielleicht irgendwelche Hölzer ohnehin schon in der Wohnung hat oder so, die man dann einfach. Aber du kannst natürlich dann auch irgendwelche abgefahrenen Sachen machen, wenn du ein Fachwerkhaus hast oder so, dass du irgendwie so einen Balken nimmst, und hast jetzt irgendwo auf ein paar Seiten vielleicht glatt oder so und machst da einfach ein paar Familienfotos drauf oder sowas, ne? Also jetzt irgendwie zum frei hinstellen oder so. Also so ganz verrückte Sachen kann man damit machen oder auf einen Stein oder so. Und das lässt sich natürlich jetzt auch erweitern. Du kannst das genauso auf Metall machen. Da funktioniert jetzt halt der Holzleim nicht. Das heißt, da brauchst du irgendwas. Das habe ich mit diesem Gelmedium noch nicht probiert. Ich gehe davon aus, dass das damit funktioniert. Aber da brauchst du natürlich einfach irgendwas, was das Papier mit der Metallplatte oder mit dem Glas verbindet. Das ist
Ja.
letztendlich das Einzige, was funktionieren muss. Und dann rubbelst du die anderen Schichten weg und übrig bleibt das Foto. Also macht Spaß.
Cool.
Genau. Jo.
Jo, Andi, ich frage mal, was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert?
Ja, ich habe relativ viel Veranstaltungen fotografiert, aber das mag ich jetzt hier nicht kundtun. Was ich mal ausprobiert habe, ist, ich habe Architekturfotografie ein bisschen betrieben, also mehr so Stadtarchitekturfotografie und habe dazu Langzeitbelichtung in praller Sonne gemacht. Das heißt, ich habe mit einem ziemlich extrem, ich glaube mit so einem 10-Blenden-Graufilter gearbeitet und Stativ, habe das alles mitgeschleppt. Also ich habe da mal ein Beispielbild hochgeladen. Das ist ein Bild vom Spreebogen in Berlin. Und habe da mal geschaut, welchen Effekt erzielt denn das? So im Vergleich als wenn du ein normales Bild machst. Natürlich, ja, das war jetzt am Wasser, deswegen ist das Wasser klar gebügelt, glatt gebügelt, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern da passiert einiges. Die Farben werden irgendwie anders dargestellt. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wie anders, aber es ist irgendwie sind die Farben anders, als wenn man sie normal aufnimmt. Und was ich sehr schön finde, ist einfach, man hat nicht diese scharfe Abbildung von den Wolken. Also das waren, in dem Fall waren eben relativ viele, wie nennen wir die Dinger, Schäfchenwolken, glaube ich, gell? Waren da unterwegs, sondern das ist alles, das verschmiert alles so ein bisschen. Allerdings, wenn ihr Bäume oder sowas im Bild habt, dann verschmieren die auch, klar. Das müsst ihr, also entweder müsst ihr euch ein Motiv suchen, wo keine Bäume drin sind, oder ihr müsst damit leben. Ich habe mir gedacht, ich lebe jetzt einfach damit, mit dem Bild. Also ich finde, das hat eine relativ schöne Anmutung, so ein Bild. Also das, was ich da auf Flickr hochgeladen habe, das ist so gut wie nicht bearbeitet. Ich glaube, ich habe einen ganz leichten Crop, habe ich, glaube ich, gemacht. Da war ich, glaube ich, am Rand noch
irgendwas,
wo ich nicht aufgepasst hatte.
Was mir total gut gefällt, ist der Baum hier auf der rechten Seite. Also diese Mischung aus dieser Bewegungsunschärfe und einfach den starren Partien der Äste. Mhm. Die einfach, also wo die Bewegung richtig deutlich wird und klar wird, das ist jetzt keine, das ist jetzt nicht mit der Kamera gewackelt oder so. Weil einfach der Stamm und der Ast, der ist klar, der ist scharf und darum wiegen sich so ein bisschen die Blätter und die leichteren Äste. Sehr dynamisch.
Bei diesen Ästen, also entweder kommt ihr selbst dran und könnt auch ein bisschen wackeln, da kann man vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Oder ihr müsst einfach gucken, dass ein bisschen Wind geht. Also ich meine, da kann man auch ein bisschen tricksen oder ein bisschen gestalten, wollte ich gerade sagen. wenn ihr Belichtungszeiten wählt, die da in der Region von einer halben Minute und länger liegen, die ihr braucht, wenn ihr diese verwaschenen Wolken am Himmel haben wollt, dann wird sich das wahrscheinlich schon von alleine geben, denke ich. Also je nachdem.
Je nachdem, wie lange du belichtet hättest, dann hättest du unten noch so einen kleinen Andi gesehen, der irgendwo da an so einem Ast rumzuppelt. Und
genau. Von der Brücke runtergesprungen, todesmutig.
In jeder Ecke ist
er. Nee, irgendwo. Also ich finde den Look dieser Bilder finde ich extrem schön. Ich wollte davon auch nochmal eine Schwarz-Weiß-Entwicklung machen. Das sind eigentlich noch ein paar mehr. Ich muss mal gucken. Ich komme die letzte Zeit nicht so wirklich zum Bilder bearbeiten. Deswegen ist es auch fast unbearbeitet. Mir hat das ganz gut gefallen und das ist mal eine Alternative, wie man so Stadt- und Architekturfotografie auch mal ein bisschen anders machen kann. So als Tipp. Schaut es euch mal an.
Wie lang war die Belichtungszeit jetzt?
So eine halbe Minute wahrscheinlich. So. Okay. Was halt irgendwas zwischen 25 und 45 Sekunden. Ja, also ich habe da ein bisschen probieren müssen, aber man braucht schon so eine halbe Minute, kommt dann natürlich darauf an, wie schnell die Wolken gerade an dem Tag ziehen, aber in dem Fall, ich denke, mit einer halben Minute kommt man ganz gut hin, dass man diesen Verwischeffekt dann in den Wolken hinbekommt.
Und ja. Waren da Fußgänger auf der linken Seite? Oder...
Ja, sicher, aber die sind alle so am Vorbeilaufen gewesen, die bilden sich dann nicht ab.
Ja, genau, das war jetzt meine Frage. Das macht es ja manchmal auch interessant, wenn du irgendwo eine extrem frequentierte Ecke fotografieren willst und machst dann in der Technik mal ein Bild, dann hast du da fast niemanden drauf, es sei denn, man sitzt jemand auf der Bank oder so.
Ja, also wenn die Leute vorbeilaufen, hat man es normalerweise nicht drauf. Wenn du Pech hast und es hat jemand irgendwie so ein strahlend weißes Kostüm an oder sowas. Sowas sieht man oftmals dann schon, aber wenn die normale, einigermaßen gedeckte Kleidung anhaben, die Leute, dann wird man das auf dem Bild nicht sehen. Nee. Aber das ging, also es waren ein paar Leute unterwegs, aber es war nicht so dramatisch. Ja,
schön.
Das dazu.
Gut.
Jo. So.
Ich war.
Stefan, du hattest noch was.
Lass Marek erst.
Ja, ich war mal wieder mit meiner Greenscreen-Ausrüstung unterwegs gewesen. Das will ich jetzt auch gar nicht wieder aufs Neue beschreiben. Da habe ich ja schon eigentlich ausführlich drüber berichtet. Müssen wir jetzt eigentlich nicht wieder von vorne anfangen. Das Einzige, was vielleicht noch erwähnenswert war, ich habe das jetzt das erste Mal versucht, draußen zu machen, weil das einfach eine Veranstaltung war, die einfach im Freien war. Und hatte mir dann gedacht, wie kriege ich das hin mit Sonne, und wenn es ein schöner Tag ist, dann wandert die da irgendwo hinter mir rum. Also die Veranstaltung ging halt einfach auch von 11 bis 17 Uhr. Wie schaffe ich das, dass ich das mit dem Licht so hinbekomme, dass ich da nicht irgendwie alle paar Minuten oder alle jede Stunde das Licht neu einstellen muss und das ganze Photoshop, die ganze Photoshop-Aktion neu schreiben muss. Und hatte mir dann so gedacht, naja, ich gucke ein bisschen nach der Himmelsrichtung und richte danach einfach den Stand aus, dass möglichst dann die Sonne so über mich drüber scheint und auch nicht von hinten her so irgendwie rein scheint. Hatte das dann alles irgendwie angefangen aufzubauen und habe dann einen Faktor vergessen. Das war nämlich der Wind. Also ich hatte den Hintergrund aufgebaut und der kleinste Windstoß hat klar gemacht, das funktioniert so irgendwie überhaupt nicht. Und habe das dann, das, was ich eigentlich überhaupt nicht machen wollte, habe es dann genau andersrum gedreht und habe das Ganze in so ein Zelt reingepackt. Aber war dann natürlich der Sonne voll ausgeliefert. Und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Also das werde ich nicht nochmal machen, dass ich das irgendwie draußen mache. Ich habe dann irgendwie auch dann den Monitor in so einer Box drin gehabt, aber also in so einer Kiste. Auch das hat jetzt nicht wirklich schön funktioniert. Also ich bin einfach da zu der Erkenntnis gekommen, dass mit, zumindest jetzt mit meiner Ausrüstung oder das, was ich dabei hatte, das einfach irgendwie nicht für draußen geeignet ist. Ich denke, da muss man sich dann auf Wind einstellen, mit einem festen Material, stärkere Monitore haben, eine stärkere Abschattung für den Bereich.
Es gibt einfach Grenzen von Material und genau. Die ist da einfach auch erreicht. Muss man einfach auch mal so sehen.
Genau. Aber es hat im Großen und Ganzen funktioniert. Also ich musste halt dann viel händisch nachbearbeiten, weil dann einfach dadurch, dass ich ja so eine Photoshop-Aktion vorher geschrieben habe, dann einfach immer wieder grüne Anteile rauskamen oder das Ergebnis gar nicht mehr so war, dass da so ein Schatten, den ich eigentlich mit drin haben wollte, dass der dann zum Schluss komplett weg war, weil ich eigentlich schon fast auf den Blitz hätte komplett verzichten können, weil so viel Sonne da reingeknallt hat. Und das hat dann irgendwie gar nicht mehr zu dem Hintergrundfoto gepasst. Das hatte ich ja von der Lichtstimmung versucht, so ein bisschen anzupassen. Und ich glaube, den Kunden oder den Leuten, die da ein Foto mitgenommen haben, denen ist das nicht so wahnsinnig aufgefallen, aber ich würde es so nicht mehr machen.
Ist ja auch eine Erkenntnis.
Ja. Stefan, wie war es bei dir?
Ja, ich habe auf diese Messe, Ausstellung relativ viel fotografiert. Ich habe allerdings da schon mein Pulver verschossen, weil die besten Bilder sozusagen habe ich beim letzten Mal bei der Folge 147 schon verarbeitet. Die will ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Was aber neu ist, was eine relativ lange Zeit gedauert hat, ist, dass ich zwei Farbfilme noch mit der Holger, unter anderem einen auf Fürsteneck, geschossen hatte. Und hier habe ich nochmal ein Bild, was sozusagen Kontaktabzug von 12 Bildern, so wie sie da aus der Kamera rausgekommen sind, mit all den Lichteinfällen, die meine Holger 120 hat und so weiter. Also man kann da auch irgendwie ganz gut was mitmachen. Was ich daran faszinierend finde, ist, dass jedes Foto für sich betrachtet ist okay, ist aber nicht spektakulär. Und dadurch, dass man jetzt 12 Porträts in einer Serie hat, finde ich, wird das Ganze 1000-mal besser als, als sozusagen dieses einzelne Bild. Ne?
So, ja, Serien, ja, Leute, macht
relativ fragend. Ich versuche das gerade nochmal hier irgendwie in unseren Chat zu schmeißen. Die Hörer haben ja dann den Vorteil, dass sie dann schon gucken können und das alles in den Shownotes drin ist. Und hier fehlt jetzt eigentlich nur noch der Link. So, zack, zack.
Mal gucken, ob meine Internetleitung dann nicht wieder zusammenbricht, wie vorhin.
Du bist übrigens auch dabei, Andi.
Ach.
Und ich auch. Je.
Tatsächlich. Da ist er. Der mit dem Ampelmenschen. Hm. Ja, es hat was, ne? Also, das bekommt.
Also ich finde es halt immer wieder faszinierend. Da hätte man irgendwie im digitalen Zeitalter hätte man dann irgendwie noch eins und noch eins und noch eins und noch eins und die Bilder sind alle gut. Und sie sind noch nicht mal scharf, weil ja, es gibt halt ein Männchen, es gibt drei Männchen und es gibt Berge auf der Holga. Man muss immer raten, wie weit man da jetzt ungefähr weg ist. Und ja. Total faszinierend.
Ein Männchen, zwei Männchen, das musst du mal erklären, das kenne ich ja auch.
Zum Stabstellen, also auf dem Objektiv, du musst manuell fokussieren und du kannst nichts kontrollieren, ob es wirklich scharf ist oder nicht, aber es gibt auf dem Objektiv eben ein so ein Männlein und eine Gruppe von Männlein und Berge und das ist dann 1, 3, 6 Meter und unendlich oder so. Was man aber auch nur aus Foren nachlesen kann oder in der Wikipedia oder Kamerapedia steht es drin. Ja, und deshalb stellt man da einfach was ein und zieht sich das
mal.
Hofft, dass es passt, genau.
Cool.
Ja, ich bin hier übrigens noch, wollte ich noch mal nicht unerwähnt lassen, die Sie-Leute, das liegt hier gerade noch, die ich in der Zusammenfassung von der Foto und Adventure da erwähnt hatte.
Ja.
Dieser Papierhersteller, die haben mir ganz nett nochmal Musterpapier zugeschickt, weil ich da mich ganz besonders tief zu diesem Glossy Metalleffekt Papier und diesem Barit-Papier geäußert habe, habe ich also noch eine Probe bekommen. Und da habe ich folgendes Problem. Ich habe dieses Bild in etwas umgeänderter Form. Hier kann man es sehen, da, wenn man mal schauen mögt, hängt ja, schon an der Wand. So, also in ganz normal ausgedruckt und einmal auf diesem Metalleffekt Glossy Papier. Und das ist, je nachdem das Licht drauf steht, ist wirklich toll. Ich finde dieses Papier total wahnsinnig schön. Und dann hatte ich ebenfalls von der Foto und Adventure hier diesen jungen Mann mit seiner Tape Art, jetzt kann man gar nicht sehen, ein bisschen weiter weg, Tape Art macht er hier, ein Schwarz-Weiß-Bild extra gerechnet und wollte das dann hier auf diesem Barit-Papier drucken und mein Drucker ist nicht in der Lage, das einzuziehen. Also ich weiß nicht, ob man das hören kann.
Ach, das ist zu dick wahrscheinlich, ne?
Das ist zu dick, ich krieg's nicht in den Drucker rein und also das ist ja hier auch nur so ein Office-Gerät, scannen, drucken und kopieren. Und der kann halt nur bis 255 Gramm und das ist über 300 oder 300 oder so etwas. Müsste ich jetzt auch wieder nachgucken, steht hier alles dabei.
Ja. Meistens 310.
Vielen Dank nochmal an den Ingo, der mich da hat an dem Test teilhaben lassen. 290 Gramm pro Quadratmeter wiegt dieses Papier. Es ist wirklich unglaublich stabil. Also ein richtig tolles Ding. Ich kann es leider nicht bedrucken, aber ich werde da nochmal zu einem Kollegen fahren, der einen ganz tollen Drucker hat und wo ich da mit Sicherheit nochmal einen Vergleichsdruck machen werde und dann vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher dazu. Und hier oben dieses Metall, das da, eins davon ist das Metall, Metallic-Papier, das sieht ganz, ganz fantastisch aus, wenn da die Sonne drauf scheint. Und ich habe in einem Projekt habe ich mit so Alu-Dibonds gearbeitet und da ist so ein ähnliches Material verwendet und das sieht wirklich fantastisch aus. Kann ich nur empfehlen. Sieldirekt.de war die Seite und dann kann man da irgendwie ordern.
Siel. Gibt es da nicht ein Waschmittel, das auch so?
Ja, es gab Priel und es gab Heinz Sielmann, aber in dem Fall ist es wirklich Siel direkt.
Okay.
Ja, haben wir es hinter uns gebracht, würde ich sagen. Ne? Themenliste abgearbeitet. Vielen Dank an die Zuschauer. Wir haben tatsächlich Zuschauer gehabt. Mal mehr, mal weniger. Hey. Aktuell sind noch 2 Stück drin. Richtig klasse. Und vielleicht einfach mal, auch wenn die das nicht interessiert, vielen Dank an Google, weil mittlerweile stellt ihr uns die Aufnahmesoftware. Ihr habt irgendwie sozusagen das Forum, hostet ihr für uns, da brauchen wir irgendwie nicht zu gucken. Und die Möglichkeit, mit unseren Benutzern zeitnah zu kommunizieren, habt ihr jetzt auch geschaffen. Oder unseren Zuhörern, unseren Benutzern.
Ja, es sind muss man ja auch mal positiv erwähnen und nicht immer nur drauf rumhauen, oder?
Ja.
Super. Ja. Ja, auch von mir.
Ja, vielen Dank
fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis demnächst. Macht's gut.
Bis zum nächsten Ciao. Mal.
Tschüss. Bis dann. Ciao.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.